Ja, vielen Dank für das warme Willkommen hier bei euch. Vielen, vielen Dank. Es gibt keinen schöneren Ort als den in der Gegenwart Gottes. Amen. Und es ist, also ich habe das gerade sehr genossen, diese Anbetungszeit. Und ich fand dieses Bild gerade so eindrücklich. Ich hatte gerade angefangen, es aufzuschreiben. Deswegen bin ich nicht sofort nach vorne gegangen, weil ich es einfach toll finde. Gott will neu beleben. Halleluja. Und da, wo Dinge erstarrt sind und Gott seinen Finger drauf legt, dann entsteht neues Leben. Und das ist wirklich eine wunderbare Geschichte. Aber so wie es jetzt gerade auch von Klaus schon angekündigt worden ist, will ich mich natürlich erstmal ein bisschen vorstellen. Wie gesagt, ich bin der Uwe. Ich bin die letzten 16 Jahre mitten im Ruhrgebiet zu Hause. Und also Ruhrpottler durch und durch, so kann man sagen. Also wenn das gleich auch in meiner Sprache durchschlägt, seht es mir einfach nach, ich kann nicht anders. Ich bin mit meiner Frau Pia dieses Jahr im Oktober 30 Jahre lang verheiratet. Und Kinder haben wir keine. Das ist ein Geschenk, was wir nicht bekommen haben. Kinder sind ein Geschenk. Aber wir sind versöhnt mit unserer Geschichte. Alleine dieser Satz hat mir mal über ein Neupastorenwochenende mal für 5 Tage Gespräche eingehandelt. Die einen, die gesagt haben, ich bewundere das, dass du damit versöhnt bist, und die anderen, die gesagt haben, damit kann man nicht versöhnt sein, weil Gott sagt doch, wir sollen uns vermehren. Nun ja, wisst ihr, Gott macht in Biografien von Menschen keine Fehler. Und ich weiß, dass er bei mir und bei meiner Frau keine Fehler gemacht hat. Und wir haben uns an einem Punkt unseres Lebens dazu entschlossen, meine Frau auch. Und wir sehen einfach, dass ja, Gott uns so ein Stück weit durch dieses Leben geführt hat mit allen möglichen Herausforderungen. Ich sage mal so, wie das auch ganz normal ist. Ich bin nicht immer Pastor gewesen. Ich bin erst am 01.01.2000 in den vollzeitlichen Dienst eingestiegen. Bis dahin war ich in einem säkularen Beruf. Und ja, alles das sind irgendwie sehr, sehr lange Geschichten. Aber so habt ihr wenigstens mal so ein paar Fakten und habt einen Eindruck davon, wie es bei mir so gelaufen ist. Also als Pastor bin ich Quereinsteiger. Ich habe die Kandidatenausbildung im BFP gemacht, also diese Schmalspurausbildung, die man dann so hat. Und ich war nicht gezwungen, Altgriechisch und Hebräisch zu lernen. Der Herr hatte Nachsicht mit mir. Es gibt heute wunderbare Werkzeuge, mit denen man also auch diese Dinge überbrücken kann. Und das ist einfach wunderbar, sodass man da also auch in nichts nachstehen muss. Und die ersten 1,5 Jahre meines vollzeitlichen Dienstes habe ich in der Gemeinde in Wuppertal verbracht. Das ist also ein Stück südlich vom Ruhrgebiet. Und 2002 bin ich mit meiner Frau dann in eine Gemeinde nach Duisburg gewechselt. Und seitdem sind wir also so im Ruhrpott mittendrin. Und ich habe 10 Jahre die Gemeinde in Duisburg geleitet. Und danach hat Gott uns rausgerufen. Und im Moment stehen wir in Oberhausen in einer Gemeindegründung. Also mal was ganz Neues. Hätte man mir irgendjemand mal gesagt, Uwe, du wirst mal eine Gemeinde gründen, den hätte ich einen Vogel gezeigt. Weil eigentlich bin ich, weil diese Gemeindegründung losgetreten worden ist und die ersten Leute, die sich da in einem Wohnzimmer getroffen haben, die Beziehungsfäden liefen alle bei mir zusammen. Und irgendwann kam dann mein Regionalleiter auf die Idee und hat gesagt, guck mal, Uwe, du hast zu allen denen, die da in Oberhausen sind, eine Beziehung. Kann das irgendwas mit dir zu tun haben? Ja, es hatte. Und so sind wir jetzt mittlerweile da auf dem Weg. Bei dieser Gemeindegründung habe ich so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch Weg. Habe eine Menge Bücher darüber gelesen, habe dann festgestellt, Gott führt einen individuellen Weg und nicht alles kann man aus Büchern lernen. Gibt noch ein paar Leute, die so eine Erfahrung haben wie ich. Naja, gut. Ich bin als Kind schon in Freikirche groß geworden. Ja, also bin also ein typisches Gemeindekind, habe also alles von Gemeinde von der Pike auf kennengelernt. Kinderstunde durchlaufen, dann also auch so einen biblischen Unterricht und dann in die Jugend rein und so. Ja, also mit einem etwas gesetzlicheren Hintergrund. Und ich habe ein ganz klares Bild von dem gehabt, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ich kannte die biblischen Geschichten. Und als es dann so in die Sturm- und Drangphase der Pubertät reinging und auch noch ein bisschen darüber hinaus, habe ich alles getan, um Gott aus meinem Leben rauszukriegen, weil ich diese Engstirnigkeit nicht wollte, weil ich irgendwie so da angekommen war, dass ich gesagt habe, Dieses Leben, was nur durch Regeln und Gesetze gekennzeichnet ist, will ich nicht. Allerdings hatte ich vorher ein Erlebnis gehabt, wo ich gleich nochmal drauf zu sprechen komme, wo Gott es mir einfach nicht erlaubt hat, im positivsten Sinne, ihn in meinem Leben zu verleugnen. Und ich möchte euch heute Morgen einfach so ein bisschen was von dem auch erzählen, warum Gott diesen Stellenwert in meinem Leben hat, wie er ihn hat. Und im ersten Petrusbrief, da steht ein Vers, darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Und ich möchte euch heute Morgen einfach ein bisschen was von dem erzählen, warum Jesus dieser Eckstein in meinem Leben ist. Ich meine, das Wort des Ecksteins oder dieses Bild des Ecksteins taucht im Neuen Testament 7-mal auf. Und wem das jetzt vielleicht nicht sagt, also dieser Eckstein hatte die besondere Bedeutung deswegen, weil er eben den Grundstein des antiken Hauses ausmachte und er bestimmte sowohl den Standort als auch die Befestigung oder die Richtung des antiken Hauses. Und ohne so einen Eckstein konnte so ein Haus einfach nicht stehen bleiben. Und wenn die Bibel hier von diesem Eckstein spricht, dann heißt es einfach, wenn Jesus der Eckstein deines Lebens ist, dann ist er der Punkt in deinem Leben, wo der Ankerplatz ist, wo sich alles dran festmacht. Und das ist in meinem Leben Jesus Christus. Ich bin so dankbar, dass ich bei diesem Punkt, wo ich eben gerade von sprach, nicht stehen geblieben bin. Es hat den größten und den wichtigsten Platz in meinem Leben und ich hoffe in deinem auch. Also ein paar sind da, Halleluja. Wisst ihr, in dieser Welt ist alles irgendwelchen Veränderungen unterworfen. Alles verändert sich permanent und ständig. Ich habe einen Eckstein in meinem Leben, der sich niemals verändert. Und das ist das größte und das stärkste Fundament, was man als Mensch in diesem Leben haben kann. Und ich hoffe, du weißt, was das bedeutet. Ja? Und vor allen Dingen ist mir das deswegen so groß, weil ich eben im Laufe meines Lebens erleben durfte, was es bedeutet, die Liebe selbst kennengelernt zu haben. Im ersten Johannesbrief, da steht im Kapitel 4, Vers 16, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das durfte ich erleben. So, das heißt also, wenn du wirklich erleben willst und wissen willst, wer Gott ist und wie Gott ist, dann musst du dir das anschauen, was Liebe wirklich tatsächlich bedeutet. Und das ist etwas ganz Großes und was ganz Starkes. Und ja, wie finde ich so denn diesen Weg rein? Ich habe an einem Punkt meines Lebens einfach feststellen dürfen, dass diese Liebe Gottes nicht an Bedingungen geknüpft ist. Ich habe meine Eltern haben an mir wirklich einen guten Job getan und meine Mutter ist schon seit einiger Zeit beim Herrn, aber meinen Vater habe ich heute immer noch und das Gott sei Dank und wir haben ein tiefes und inniges Verhältnis miteinander und ich bin sehr, sehr dankbar für meine Eltern. Und trotzdem ist es so, dass menschliche Eltern hin und wieder auch eklatante Fehler machen. Dafür ist Vergebung da. Aber ich habe irgendwo so das, was ich erlebt habe über meine Kindheit und darüber hinaus, habe ich eben festgemacht, dass Gott mich dann liebt, wenn ich so bin, wie er mich haben will. Ja, ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken aus euch heraus kennt, aber in mir war das ganz, ganz tief verwurzelt. Du bist dann geliebt, wenn du so bist, wie man dich haben will. Und diese Konditionierung habe ich total auf Gott übertragen, über ganz, ganz lange Zeit in meinem Leben. Und das war nicht immer hilfreich, sagen wir es mal einfach so. Das Ganze gipfelte dann darin, dass ich im Alter von 18 Jahren, als ich in der Ausbildung steckte, einen Autounfall hatte. Und bei diesem Autounfall habe ich mir den rechten Oberschenkel zertrümmert. Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich diesen Unfall überlebt habe, weil einsame, verlassene Straße, so wie es die hier oben ja auch schon häufiger gibt. Und ich bin mit meinem Auto vor einen Baum und der Motor stand komplett im Innenraum und ich habe mir das rechte Bein zwischen Rücksitz und Motor eingequetscht. Das Faszinierende war, die Rücklichter brannten noch und deswegen hat jemand gesehen, da muss noch jemand drin sein. Ich habe so viel Blut verloren, dass ich eigentlich nicht hätte überleben dürfen. Und der Arzt, der mich dann nachher operiert hat, hat 3 Tage überlebt. Und so bin ich dann also nicht nur mit dem Leben davon gekommen, sondern habe auch sogar noch mein Bein behalten. Und als ich dann dort in diesem Krankenhaus lag, so wie ihr euch das bestimmt vorstellen könntet, da kamen dann alle Christen zu Besuch aus meinem gesamten Umfeld. Und die brachten alle so tolle Bibelsprüche mit. Und die hatten alle so gute Ratschläge für mich. Und ich lag da und ich war sauer auf Gott. Kennst du die Momente? Ja, ich weiß, das darf man eigentlich nicht sagen, aber ich mache dich jetzt einfach mal ehrlich hier vor euch, ja, darf ich? Ich war stinkend sauer. Da habe ich gesagt, Gott, was ist das denn, wie du hier mit mir umgehst? Und irgendwann kam dann jemand zu mir und hat gesagt, Uwe, pass mal auf, abseits des Protokolls, lass uns mal ehrlich reden. Sagte, dass du dort diesen Unfall gehabt hast. By the way, ich bin am Steuer eingeschlafen. Sagte, wer hat dir den Lebensstil, dass das passiert ist, vorher aufdoktoriert? Sagte, guck mal, wie viele Stunden du geschlafen hast in den Wochen vorher. Wer hat dir diesen Lebensstil aufgezwungen? Wer hat die Entscheidungen getroffen, die dahin geführt haben? War das Gott oder warst du das? Da muss ich dann auch ehrlich sein. Habe dann festgestellt, okay, das war nicht Gott, das war ich. Und dann habe ich in diesem Bett gelegen, in diesem Krankenhausbett, und ich kam so an eine Entscheidung, das mit Gott wirklich bis ins Ende ernst zu nehmen oder das für mich alles über Bord zu werfen. Da habe ich gesagt, entweder das mit Gott ist alles wahr oder das ist alles Quatsch. Und dann habe ich aus diesen beiden Möglichkeiten heraus dann noch so ein paar Überlegungen angestellt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das mit Gott alles Quatsch ist und ich richte mich danach, was die Bibel sagt, dann verliere ich wahrscheinlich irgendwo ein bisschen Spaß. Wenn das alles Quatsch ist, dann ist mein Leben beliebig. Wenn es aber stimmt und die Bibel recht hat und ich richte mich nicht danach, dann habe ich richtig was zu verlieren. Und wenn es stimmt und ich richte mich auch danach, dann habe ich richtig was zu gewinnen. Also war klar, Gewinn-Verlust-Rechnung sagt, ich werde mein Leben mit Gott leben. Dann habe ich mich dann dazu entschieden, mein Leben mit Gott zu leben, aus dieser Überlegung heraus. Und dann habe ich mich nach Kräften bemüht, Gott zu gefallen, nach wie vor. Dann soll ich euch mal sagen, wo das hingeführt hat. In totale Frustration. Weil diese Gewinn-Verlust-Rechnung und mit der Entscheidung, dass ich es Gott recht machen wollte, ich nicht in eine Beziehung mit ihm eingetreten bin, sondern wiederum in eine Leistung von meiner Seite aus, irgendwie Gott gerecht werden zu wollen. Und das Einzige, was da hinten rausgekommen ist, war totaler Krampf. In diesen Zeiten dieser Bemühung und so weiter, hat trotz alledem und wie ich mich dabei auch charakterlich entwickelt habe, hat trotzdem meine Frau damals gesagt, dass sie mich heiraten will. Oh Wunder. Und 1989 haben wir beiden dann geheiratet. Und ich habe eben so erlebt, wie das ist, so in einem absoluten geistlichen Krampf zu stehen. Dann waren Pia und ich 1,5 Jahre verheiratet und dann hat Pia gesagt, du weißt du was, Uwe, so habe ich mir Ehe nicht vorgestellt. Hat sich ihren Wellensittich geschnappt und erst mal wieder zurück zu ihren Eltern. Die Scheidung war eingereicht und wir haben eigentlich so die Entscheidung getroffen, so können wir nicht zusammenleben, weil unser ganzes Leben war eigentlich aufgebaut auf einem menschlichen Bemühen, aber nicht mehr. Und in dieser Zeit sind meine Eltern aufgebrochen mit einem Hilfstransport nach Albanien. Und 180 Kilometer südöstlich von Belgrad, und das war 1992, als gerade das da unten Krisengebiet war, das heißt, es war Kriegsgebiet, haben die 180 Kilometer südöstlich von Belgrad in Serbien einen Unfall gehabt. Und mein Vater landete im Krankenhaus und meine Mutter kam dabei ums Leben. So, das heißt, innerhalb von 6 Wochen waren die beiden wichtigsten Menschen in meinem Leben nicht mehr da, nämlich meine Mutter und meine Frau. Und um eine ganz lange Geschichte, ich bin mit meinem Freund Uwe Schäfer dann damals nach Serbien geflogen, um meinen Vater nach Hause zu holen. Und ich werde euch die ganze Geschichte jetzt nicht erzählen können, weil es einfach zu lange ist. Aber wir haben ein Wunder nach dem anderen erlebt. Und als wir wieder zurück zu Hause waren, habe ich festgestellt, es gibt einen Gott, den ich noch nicht kenne. Es gibt da einen Gott, der wirklich für mich ist. Es gibt da einen Gott, der mich wirklich liebt. Es gibt da jemanden, der für mich ist, auch dann, wenn ich total daneben bin. Und nach diesem Trip habe ich eben diese Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay Gott, ich muss dich neu kennenlernen. Ich habe die Bibel nochmal neu gelesen. Ich habe mich nochmal neu danach ausgestreckt, wer und wie Gott eigentlich ist. Und dann bin ich auf diesen Punkt der Gnade gestoßen. Dass Gott sagt, ich will dich und zwar bedingungslos. Ich will dich bei mir haben, auch wenn du nichts auf die Reihe kriegst. Auch wenn du nichts leisten kannst. Auch wenn du es niemandem recht machen kannst, ich will dich trotzdem. Ich will dich, weil ich dich liebe und zwar so, wie du bist, ohne dass du irgendetwas getan hast. Das hat mein Leben von Grund auf verändert und das nennt man Gnade. Gnade hat nur eine Voraussetzung. Kennt ihr die Voraussetzung von Gnade? Man muss sie annehmen, aber ich habe noch eine schönere Definition. Ich darf sie nicht verdient haben. Gnade ist etwas, was ich geschenkt bekomme. Und zwar bedingungslos. Und in dem Moment, wo ich überhaupt nichts dazu liefern kann, wo ich überhaupt nichts dazu beitragen kann, außer Danke zu sagen und es anzunehmen, da verändert sich nochmal alles. Und dann bekam bei mir dieser Vers, diese Verse, die im Römer 5 stehen, nochmal eine ganz neue Bedeutung. Da steht in Römer 5 ab Vers 8, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind das Sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist, und lebt. Halleluja. So, und das heißt, das war für mich der innere Befreiungsschlag. Ich darf vor Gott einfach so sein, wie ich bin. Ich muss ihm nicht irgendwas vormachen. Ich muss nichts dafür leisten, sondern Gott sagt, komm, so wie du bist. Und hör auf, irgendwas dafür tun zu wollen, irgendwie vielleicht bei ihm noch mehr Liebe zu ergattern, als es sowieso Änderungen wirklich tatsächlich bei mir gegriffen hat, bis in die letzten Ecken meines Lebens hinein und ich aufgehört habe, irgendwie in diesem Krampf der Religion zu leben, statt in einer lebendigen Beziehung zu Christus und ich tatsächlich bei ihm angekommen bin, da veränderte sich mein ganzes Leben. Da veränderte sich mein Charakter und ich kann heute nur darauf zurückgucken, wie ich vorher gewesen bin. Und Leute, wenn ich auf meine Jugend und auf meine junge Erwachsenenzeit zurückgucke, es gibt nichts, worauf ich stolz bin. Nichts. Weißt ihr kennt ja manchmal solche Predigten vielleicht auch von irgendwelchen Leuten, die dann so von ihrem alten Leben erzählen und dann hört sich das manches Mal so an, so nach dem Motto, ohne Gott war ich schon toll und mit ihm noch ein bisschen toller. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, aus meinem alten Leben raus gibt es nichts Positives zu berichten. Nachdem ich dann so meine ersten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht habe, auch das ist eine Predigt für sich, saß ich mal wieder an einem Morgen alleine in meiner Küche, bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Und meine Frau und ich, wir arbeiteten damals noch zusammen in einer Firma. Hat nicht unbedingt geholfen. So in der Zwischenzeit, wo wir nicht zusammen waren. Ne? Wir hatten zwar nicht unbedingt viel miteinander zu tun, weil sie war Sekretärin in der Fertigungsleitung und ich habe im Logistikbereich gearbeitet. Das heißt, wir hatten nie viel miteinander zu tun, aber man lief sich immer mal wieder über den Weg und das hat mir Schmerzen bereitet. Und dann sitze ich einen Morgen bei mir am Frühstückstisch und habe eine Tasse Kaffee getrunken und ich habe meine Bibel daneben liegen. Und ihr wisst das ja, wie das ist, wenn ihr eine Bibelstelle lest und dann springt euch auf einmal was an und ihr wisst, jetzt redet Gott. Und ich lese im Jeremia, ich glaube Kapitel 32 ist es, ist auch egal, lese ich einen Vers, da geht es eigentlich um Gott und sein Volk. Und das wird ja dann manches Mal auch mit einer Ehe verglichen. Und dann steht da so vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen und die Frau wird ihren Mann umgeben. Und das war für mich so wie eine schallende Ohrfeige. Und dann spricht Gott in mein. Von diesem Moment an hatten wir in der kompletten Woche, wie gesagt, waren Montagvormittag bis freitags, hatten Pia und ich jeden Tag zweimal miteinander zu tun. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und das gipfelte dann freitags darin, dass ich in der Kantine mir ein Brötchen holen wollte. Die Schlange war lang. Ich stand ziemlich weit vorne, Pia ziemlich weit hinten. Was macht sie? Praktisch veranlagt. Kommt zu mir nach vorne, legt ihr Brötchen mit bei mir aufs Tablett. Sie hat gesagt, ich habe keine Lust, mich hinten anzustellen. Und währenddessen wir da stehen und wir uns unterhalten, unterhalte ich mich noch mit einem Kollegen. Und das Einzige, was Pia und mich verbunden hat, was wir so an Freizeitgestaltung beide gerne gemacht haben, wir haben damals beide gerne Squash gespielt. Und ich unterhalte mich mit meinem Kollegen über Squash und dann guckt sie mich an und sagte, ach ja, nochmal mit dir Squash spielen gehen würde ich auch gerne. Noch eine Woche vorher, ohne diese Zusage Gottes, hätte ich gesagt, weißt du, mit wem du Squash spielen kannst? Mit allen, aber nicht mit mir. Aber Gott hatte gesprochen und ich habe gesagt, okay, wenn du Squash spielen willst, lass uns einen Termin machen. Dann sind wir Squash spielen gegangen. Und wiederum, um eine Geschichte ganz kurz zu machen, eine Woche später waren wir wieder zusammen. Und wie gesagt, jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet. Gott tut Wunder. Und zwar dann, wenn wir uns ihm ausliefern und ihn machen lassen. Und das, was dann daraus folgte, war, Pia war so verletzt von Christen, war so verletzt von Gemeinde, dass sie gesagt hat, ey, hau ab. Ich will davon nichts mehr wissen. Und dann haben wir einen Deal gemacht und ich habe gesagt, pass mal auf, wenn ich gehen will, lässt du mich gehen und ich zwinge dich nicht mitzugehen. Das war der Anfang. Und dann hat er gesagt, wenn es solche durchgeknallten Leute als Pastoren gibt, dann will ich die auch mal in der Gemeinde erleben. Und zwei Jahre später hat sie sich taufen lassen. Und ich habe gesehen, wie Gott in meinem Leben und auch im Leben von meiner Frau und auch in vielen anderen Leben Wunder getan hat. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man sieht, wie Gott Biografien verändert. Und das ist genau das, was Gott tun will. Er will Biografien verändern. Er will deine Biografie aufräumen. Er will deine Biografie verändern. Er hat einen Plan für unser Leben, wo es wert ist, darauf zuzugehen. Und das ist so durchtränkt von seiner Liebe, von seiner Kraft und von seiner Gegenwart, dass ich dieses Leben für nichts anderes in dieser Welt mehr eintauschen möchte. Und ich hoffe, dass du solch eine Begegnung mit Jesus auch selber schon hattest. Und ich habe eben festgestellt, und ich durfte lernen, dass wenn Gott spricht, dass wir als seine Kinder seine personifizierte Gerechtigkeit sind, denn ihr seid die Gerechtigkeit Gottes, sagt das Wort, dass das nicht ein Anspruch an uns ist, sondern ein Status, in dem er uns versetzt hat durch das Blut seines Kreuzes. Amen. Wisst ihr aber, das ist nicht der einzige Grund, warum ich heute immer noch sage und mehr als je zuvor sage, dass Jesus der Eckstein meines Lebens ist. Ich habe danach auch noch ein paar andere Erlebnisse gemacht. Ich habe mich dann natürlich auch aufgemacht und habe in der Gemeinde mitarbeiten wollen. Und wisst ihr, auch da ist nicht immer alles glatt gelaufen. Auch in der Gemeinde und auch in der Mitarbeit im Reich Gottes kann es Punkte geben, wo mal Sachen daneben gehen. Ihr guckt so wissend. Wisst ihr, ich liebe Jesus, weil er uns immer wieder noch eine Chance gibt. Und das ist so wunderbar, dass ich wissen darf, dass ich einem Gott diene, der mir immer wieder noch eine Chance gibt. Wisst ihr, heute laufen im Fernsehen Castingshows rauf und runter. Überall sieht man Castingshows und es ist so, dass Leute an diesem einen Punkt die Chance haben, die sie ergreifen müssen. Und wenn du diese eine Chance vergeigt hast, dann war es das. Aus die Maus. Ich diene einem Gott, der mir immer wieder, auch wieder eine Chance gibt. Halleluja. Und ich hasse Castingshows. Ich kann mich damit einfach nicht identifizieren, weil Gott so ganz anders ist. Ja? Und ich bin zweimal an Jugendarbeit gescheitert. Ich habe mich aufgemacht und wollte unter Jugendlichen arbeiten und mir ist auch Verantwortung übertragen worden und ich habe das Ding zweimal vergeigt. Bin ich nicht stolz drauf. Aber nach meinem ersten Scheitern, wisst ihr, der große Fehler in diesem Dienst war, dass ich versucht habe, es das aufzubauen, was Jesus wollte. Und den goldenen Mittelweg gab es nicht. Und somit bin ich mit dieser ganzen Geschichte gestrandet. Und nachdem ich dann das von heute auf morgen hingeschmissen habe, habe ich gedacht, und das war meine tiefe Überzeugung, damit hast du deine Berufung für dein Leben jetzt vergeigt. Kennt ihr solche Gedanken? Kennt ihr sowas? Einige nicht? Okay. Aber es war so, tatsächlich, ich habe gedacht, so, für dich war es das jetzt. Und dann verging so mal ein halbes Jahr drüber und ich bin dann übrigens wieder in Jugendarbeit rein und musste das erstmal wieder aufräumen, weil ich da vorher auch kaputt gemacht hatte, unter einem anderen Leiter. Das tut übrigens sehr, sehr gut, wenn du mal an den Punkt wieder zurückgehst und dann auch Sachen wieder aufräumen musst. Und nachdem diese ganzen Geschichten dann aufgeräumt waren und auch Vergebung reingesprochen war und auch Versöhnung passiert ist, dann bin ich damals mit meinem Freund und Pastor unterwegs gewesen und wir hatten eine relativ lange Autofahrt vor mir und das war echt clever von ihm gemacht, bei 140 auf der Autobahn springst du nicht einfach raus. Und dann sitze ich so neben ihm und dann haut er mir so auf den Oberschenkel vom Fahrersitz aus und sagte, na Uwe, das mit der Jugendarbeit hat ja nun nicht funktioniert. Was willst du denn jetzt in der Gemeinde als nächstes machen? Und ich habe gedacht, der wollte mich auf den Arm nehmen. Und dann guckt er mich an und sagte, davon, dass du einmal gepatzt hast, nimm doch Gott die Hand nicht von deinem Leben runter. Und wisst ihr, da habe ich das erste Mal wirklich erleben dürfen, wie das ist, wenn Gnade nicht nur bei Gott zu finden ist, sondern auch bei Menschen. Das macht mein ganzes Leben als Pastor aus, dass ich immer wieder genauso in dieser Art und Weise, wie Jesus ist, das nicht nur für mich selbst annehmen möchte, sondern genauso auch wieder mit anderen Menschen umgeht. Natürlich hat das auch Grenzen, braucht man nicht drüber diskutieren. Aber letzten Endes ist Gott ein Gott der zweiten, der dritten, der vierten und der fünften Chance. Und deswegen ist er der Eckstein meines Lebens. Wisst ihr, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn du am Boden der Tatsachen angekommen bist. Genauso wie Petrus damals an dieser Situation am See. Viele von euch werden die Begebenheit kennen. Also Petrus hat es ja nun mal auch richtig versemmelt. Ne? So, kriegt eine Verheißung von Jesus und kriegt gesagt, hey, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er kriegt sogar noch gesagt und haut es trotzdem in den Sand. Und dann wird die Berufung von Gott für Petrus erneuert. Und Jesus steht dem Petrus gegenüber und fragt ihn dreimal, liebst du mich? Übrigens, das, was der liebst du mich, und einige von euch werden das kennen, diese Agape, die Liebe Gottes, die also so bedingungslos ist. Und Jesus fragt ihn, liebst du mich, mit diesem Wort Agapao? Gibt es bei dir diese bedingungslose Liebe zu mir? Und der Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, und da steht Phileo, was eigentlich mehr mit Freundschaft übersetzt werden kann. Der Petrus hat in dem Moment nicht mehr die großen Worte im Mund gehabt, sondern da kam nur noch, der hat ein bisschen tiefer gestapelt. Und hat gesagt, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe, so könnte man es eigentlich übersetzen. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt in dem Moment, weil es genauso bei mir war. Ich bin auf dem Boden der Tatsachen angekommen in dem Moment, wo ich gescheitert bin, aber das, was geblieben ist, war immer noch ein Gott, der mich annimmt, so wie ich bin. Jesus fragte ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Und das ist alles, was bei mir übergeblieben ist. Ich möchte Jesus nachfolgen mit all dem, was ich bin und habe. Nicht mit dem, was ich kann und an Kraft einbringen kann, um es ihm zu beweisen, sondern ich möchte nur noch Jesus nachfolgen und zwar auf dem Weg, den er mir zeigt. Nichts anderes. Alles andere hat keinen Wert. Die Hörner habe ich mir abgestoßen. Übrigens, das Thema Jugend hat Gott bei mir dann auch nochmal geheilt, nämlich justamente Silvester 2018. Ich habe im Laufe des Jahres 2018 die Einladung bekommen beim Youth Alive Winter Event von, soll ich mal was sagen, wahrscheinlich bin ich jetzt so langsam aus dem Feindbild der Eltern raus, es war eine wunderbare Zeit. Und ich habe mit den Jugendlichen eine tolle Zeit gehabt, Jesus war da, es war eine tolle prophetische Salbung da, es sind eine Menge Tränen geflossen, es ist eine Menge Heilung passiert und es war einfach eine wunderbare Zeit, weil ich einfach sehe, hey, wenn Gott die Zeitpunkte setzt, dann stimmen sie auch. Ja. Und das nur mal so ganz am Rand. Und wisst ihr, ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn du als Leiter und als Pastor irgendwo stehst und sagst, ich schaff's nicht und ich weiß nicht mehr, wie es geht. Und dann sich einfach nur noch auf Jesus werfen zu können und zu sagen, so Herr, jetzt musst du vorausgehen, jetzt musst du die Dinge tun. Und tatsächlich ist es so, wenn ich auf meine ganze Biografie zurückgucke, gescheitert bin ich nicht an Gottes Gnade, sondern gescheitert bin ich an meinen eigenen Maßstäben. Gescheitert bin ich an dem, was auch mir an Maßstäben von außen gesetzt worden ist. Aber da, wo man in Teamarbeit, und das ist so das, was ich mit meinem ganzen Sein irgendwo so verstoffwechselt habe, und das, was ich heute habe, ist eine ganz, ganz große Leidenschaft, genau das rüberzubringen. Es gibt einen Gott, der dich bedingungslos will, der dich bedingungslos liebt, der einen Plan für dein Leben hat, und er hat einen Weg, den deine Füße gehen können, ohne dass du Angst davor haben musst. Und dieser Weg ist gut. Und das, was ich eben auch dabei erlebe, und das ist auch das, was ich heute immer noch habe, dass Gott uns eine Leidenschaft gibt für sein Reich, eine Leidenschaft gibt für das, wo er dich mit beauftragt. Und ich möchte dich einfach mal fragen heute Morgen, was sind denn die Dinge, die in deinem Leben und in deinem Blick aufs Reich Gottes, was in dir Leidenschaft auslöst? Was sind die Dinge, wo du sagst, Mensch, wenn ich könnte, das würde ich so gerne tun. Weißt du, ich glaube, dass solch eine Leidenschaft auch von Gott einfach mal in unser Herz gepflanzt worden ist. Unsere eigenen Wünsche und unsere eigenen Vorstellungen und die Dinge, die irgendwo so da in uns klopfen. Wisst ihr, das kann auch durchaus mal ein Reden und ein Wirken Gottes in unseren Herzen sein und nicht nur unbedingt menschliches. Die Frage, die du dabei einfach auch stellen darfst, ist, okay, wer kriegt am Ende die Ehre? Wenn es zur Ehre Gottes ist, hey, dann geh doch mal drauf zu. Denn ich weiß, dass Gott immer noch Arbeiter sucht, die in seine Ernte eintreten. Amen. Ich weiß, dass Gott einen Weg hat, den deine Füße gehen können. Wenn er das bei mir kann, dann kann er das bei dir auch. Vom BFP in Nordrhein-Westfalen. Da bin ich die ersten 10 Jahre, 12 Jahre, bin ich da, glaube ich, Regionalsekretär gewesen. Das ist ein Job, den du kriegst, wenn du nicht bei 3 auf dem Baum bist. Und ich habe da irgendwie den Schuss nicht gehört, ich weiß es auch nicht. Also habe also viel Zeit damit Organisation zugebracht, und die letzten 4 Jahre bin ich jetzt 2. Regionalleiter. Und ich fühle mich in dieser Rolle im Moment auch noch sehr wohl, weil ich einfach sehen kann, dass es in Gemeinden einfach viel zu bewegen gibt. Ich bin auch Gemeindeberater innerhalb des BFPs, bin also auch in vielen Gemeinden unterwegs, bin in den letzten Jahren fast jeden Sonntag woanders gewesen, mal abgesehen von meiner Gemeindegründung, wo ich natürlich auch regelmäßig bin, aber wir haben die letzten 12 Monate durch verschiedene Umstände nur einmal im Monat einen Gottesdienst gehabt. Die anderen 3 Sonntage war ich also so in der Region unterwegs, und ich habe eine Menge Gemeinden gesehen. Und ich habe eine Menge Dinge gesehen, die man richtig machen kann, und ich habe auch eine Menge Sachen gesehen, die man falsch machen kann. Aber das Schöne, was man irgendwie auch, sondern jede Gemeinde ist unterschiedlich. Jede Gemeinde ist in einer anderen Zusammensetzung unterwegs. Und es gibt kein einziges Konzept auf dieser Welt, was man einer Gemeinde überstülpen kann und dann läuft es. Das gibt es nicht. Sondern mit jeder einzelnen Gemeinde muss man schauen, was hat Gott hier hineingelegt, was er hier mit euch tun kann. Weil diese Zusammensetzung von Mitarbeitern, von Charakteren, von Infrastruktur und von alledem, was es hier gibt, das gibt es nur ein einziges Mal, nämlich hier in der Deichstraße in Cuxhaven. Amen. Und ihr dürft euch danach ausstrecken, was Gott mit und durch euch hier in dieser Stadt tun will. Und eins weiß ich, und ich habe ein sehr deutliches Zeugnis in meinem Herzen: Gott hat einen Plan für euch. Und er wird euch überraschen. Er wird euch überraschen. Weil es nochmal vielleicht ganz anders aussieht als alles das, was du dir vorstellen kannst. Da kriegt dieses Wort, lass dich überraschen, nochmal eine ganz neue Bedeutung. Ja. Weil wenn Gott uns überrascht, dann kommt das manches Mal noch aus einer ganz anderen Richtung, wo wir es überhaupt nicht kommen sehen. Und das möchte ich einfach so mal für einen Moment hier reinlegen. Aber ich möchte euch wirklich bitten, und das meine ich wirklich so von tiefster Seele, forsch doch nochmal nach, wo hat Gott eine Leidenschaft in dein Herz gelegt, wo du weißt, hier will Gott eigentlich etwas von mir. Und von diesem Weg bin ich runtergegangen. Ich glaube, dass Gott heute Morgen einen Punkt setzt bei einigen, wo er sagt, ich möchte die Berufung und ein Leben hineingesprochen habe und sie sind versandet und sie sind verschüttet und Gott sagt, ich möchte das wieder freilegen. Ich möchte, dass du zum Baum meines Reiches hier beiträgst. Oder wo auch immer dein geistliches Zuhause bist, wenn du heute Morgen hier Gast bist. Gott will, die Frage ist, willst du auch? Wollen wir zusammen beten? Halleluja. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart hier heute Morgen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du, Herr, durch mein Zeugnis, aber auch in das Leben eines jeden Einzelnen heute Morgen einfach hineinsprichst und schon hineingesprochen hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute und Herr, ich bete darum, dass heute Morgen alles das Eingang in die Herzen findet, Herr, was von dir kommt, nicht das Menschliche, Herr, das Filter bitte raus. Ein neues Brennen gibt es für dein Reich, ein neues Brennen gibt es für verlorene Menschen, ein neues Brennen, Herr, weil wir einfach verstehen, wer und wie du bist. Herr, dass du dich selbst noch einmal uns vor Augen stellst, in deiner unverwechselbaren Art der Liebe, der Annahme und diesem Drängen, sich einfach dir auszuliefern, Herr, weil du nur gut bist. Halleluja. Ich möchte jetzt einfach mal einen Moment der Stille geben, dass wir einfach mal einen Moment still sind vor Gott und dass du mal auf ihn hörst. Dass du dem Heiligen Geist Raum gibst, da, dass er zu dir sprechen kann, zu dir ganz persönlich. Und ich möchte jetzt nicht, dass es irgendwie für andere gehört wird oder dass du mit Ohren von jemand anders hörst, sondern hör mal mit deinen Ohren. Gott möchte mit dir reden heute Morgen. So ein Wort für, vielleicht ist es mehr wie eine Person, ich denke, es ist mehr wie einer oder eine. Du hast in deinem Herzen die Entscheidung getroffen in puncto Gemeindearbeit und hast gesagt, jetzt lass mal die anderen. Und Gott spricht deutlich in dein Herz hinein, auch mit dem, was jetzt gerade schon in dir klopft und Gott sagt, du bist noch nicht fertig. Ich habe noch einen Plan für dich. Und du weißt, was die Schrift dazu sagt, nämlich, dass sein Joch sanft und seine Last leicht ist. Und er wird dir nichts auferlegen, was du nicht tragen kannst. Und zu einer anderen Person sagt Jesus, ich werde dich eines Tages fragen, was du mit deiner Gabe gemacht hast. So wie der mit dem einen Talent, das in der Erde verborgen hat, so wird Gott dich eines Tages fragen, was hast du mit deinem Talent gemacht? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Setz es ein. Ich gebe dir die Möglichkeit dazu. Und das geschieht nicht mit Druck oder Zwang, sondern er lockt. Er lockt in seiner Liebe und sagt, ich möchte dein Leben wertvoll machen für dich und andere. Halleluja. Jesus, danke dafür, dass bei dir alle Dinge möglich sind.